Ja, sehr geehrter Herr Professor Kleinberger,
sehr geehrte Damen und Herren der Gesellschaft der Ärzte, ich freue mich, heute Abend hier sein zu dürfen. Etwas überraschend, wie Sie gehört haben. Ich bin ganz beeindruckt von Ihren tollen Räumlichkeiten hier. Kommt man als Nichtarzt ja nicht so leicht herein. Ich möchte als allererstes die Wünsche, die Grüße von Frau Dr. Rachinger Ihnen übermitteln. Sie hat leider eine schwere Grippe erwischt, ist schon seit einigen Tagen im Bett. Es ist sich leider nicht ausgegangen, dass sie heute hierher kommt. So bin ich eben zu dieser etwas unerwarteten Ehre gekommen, den Vortrag für Sie zu halten. Ich darf Ihnen versichern, dass ich inhaltlich ziemlich genau das Gleiche sagen werde, was die Frau Dr. Rachinger, soweit man das voraussehen kann, gesagt hätte. Meine Präsentation wird natürlich nicht so professionell sein wie Ihre. Bitte ich Sie, mit mir Vorlieb zu nehmen. Es freut mich natürlich als Bibliothekar, hier in einem Haus zu Gast zu sein, das auch ein besonderes Naheverhältnis zu Bibliotheken und zu den Bibliothekservices hat. Ich habe das gerade aufmerksam verfolgt, Ihren Bericht. Wie ich gehört habe, sind Sie ja die größte private Medizinbibliothek Europas mit einer langen Geschichte bis auf Theodor Billroth zurückgehend. Gratuliere Ihnen zu diesem bibliophilen Schatz und ich bin auch beeindruckt von Ihrer Modernisierung, von Ihren modernen Services, ohne die es heute natürlich einfach nicht mehr geht, klarerweise. Ich muss vielleicht ein bisschen die Erwartungen enttäuschen. Das Thema, was die Frau Dr. Rachinger hat, geht jetzt nicht so sehr in die Richtung moderne Bibliothek und Bibliothekservices, sondern ist ein bisschen allgemeiner angelegt. Ich hoffe trotzdem, es wird Ihr Interesse finden. Wir alle, glaube ich, sind uns bewusst, dass die Vermehrung und die Tradierung unseres Wissens ohne schriftliche Dokumente und ohne Bibliotheken, die diese Dokumente bewahren und über Jahrhunderte schon bewahrt haben, undenkbar wäre. Nur auf diese Weise kann jede Generation kontinuierlich aufbauen auf dem Wissen ihrer Vorgänger und damit und so Neues auch entdecken. Heute stehen wir in einer umfassenden und in ihren Konsequenzen sicher noch nicht absehbaren Entwicklung hin zu einer digitalen Wissensgesellschaft, in der das Leitmedium Buch, gedrucktes Buch, das über etwa 500 Jahre unsere Kultur bestimmt hat, dabei ist, zumindest seine dominierende Bedeutung zu verlieren und durch Computer und Internet abgelöst zu werden. Als Schlagwort könnte man sagen, von der Gutenberg-Galaxis zur Google-Galaxis. Nach dem bekannten Riepelschen Gesetz ist aber nicht zu erwarten, dass das gedruckte Buch ganz verschwinden wird. So wenig wie die Malerei nach der Erfindung der Fotografie verschwunden ist oder das Theater nach der Erfindung von Film und Fernsehen verschwunden sind. Aber das gedruckte Buch oder auch die gedruckte Zeitschrift wird sicher in vielen Bereichen durch die digitalen Medien ersetzt, ist zum Teil schon ersetzt und ergänzt werden. Mit all den großartigen Vorteilen und Chancen, die diese neuen digitalen Medien eröffnen. Und auch mit ihren Schattenseiten. Das möchte ich hier auch dazu sagen. Worüber Frau Dr. Rachinger hier zu Ihnen sprechen wollte und ich jetzt die Ehre habe, ist aber nicht so sehr dieses Leitmedium Internet, das die Informationslandschaft grundlegend verändert hat und mittlerweile ja in allen Berufs- und Lebensbereichen eingedrungen ist, auch nicht über die Auswirkungen, die das auf die Bibliotheken hat, sondern was ich thematisieren möchte, ist die generelle Bedeutung von Wissen in unserer Gesellschaft. Der Begriff der Wissensgesellschaft ist in den letzten Jahren in aller Munde. Darin liegt sicher nicht bloß eine Modeerscheinung. Es wird damit eine Akzentverschiebung ausgedrückt, eine Entwicklung, nämlich vom Modell der Industrie- oder Dienstleistungsgesellschaft hin zu einer vom Wissen dominierten Gesellschaft. Und es ist das Verdienst des modernen Wissensmanagements, den Begriff des Wissens auch in seiner ökonomischen Bedeutung herausgestellt zu haben über den theoretisch-wissenschaftlichen Begriff hinaus. Mein Anliegen heute ist es, diese Veränderung in Richtung einer globalen Wissensgesellschaft kritisch zu reflektieren und dabei neben diesen beiden schon erwähnten Betrachtungsweisen, nämlich der wissenschaftlich-technischen auf der einen Seite, der ökonomischen auf der anderen Seite, eine weitere dritte Perspektive anzusprechen, die ich für grundlegend und unverzichtbar halte, nämlich die Dimension von Wissen als Verantwortung. Zunächst also zur ersten Perspektive, die sich mit dem bekannten Schlagwort Wissen ist Macht umreißen lässt. Wissen genießt in der europäischen Kulturgeschichte seit ihren Anfängen einen besonderen Stellenwert. Das gesamte abendländische Projekt Wissenschaft hat seine Wurzeln in der griechischen Antike und hier beginnt eigentlich die europäische Geistesgeschichte. Das zweckfreie, betrachtende Wissen, also das, was die Griechen Theoria genannt haben, galt seit Aristoteles als ein besonderer Wert. Etwas von dieser hohen Wertschätzung eines zweckfreien Wissens schwingt heute noch mit in der Diskussion über die Grundlagenforschung, die ja gerade in den Zeiten ökonomischer Krisen einen erhöhten Legitimationsdruck ausgesetzt ist. Ohne zweckfreie Forschung im Sinne der Theoria gibt es auf längere Sicht aber auch keinen Fortschritt in den angewandten Wissenschaften. So lautet eine weise Einsicht. Im Laufe der abendländischen Geschichte, speziell seit Beginn der Neuzeit, tritt aber mehr und mehr das anwendungsorientierte, also das technisch-instrumentelle Wissen in den Vordergrund. Wissen wird damit zu einem Mittel der Naturbeherrschung und Wissen gilt als Voraussetzung zur Durchsetzung praktischer Ziele. Der große englische Philosoph Francis Bacon prägte Anfang des 17. Jahrhunderts die bekannte Parole Wissen ist Macht. Bacons neuer Grundsatz wandte sich ausdrücklich gegen eine ausschließlich an der aristotelischen Autorität orientierten Wissenstradition. Bacon meinte, nur die unverfälschte Erfahrung, das heißt die direkte Beobachtung und das Experiment, garantieren eine sichere Quelle des Wissens. Und so wurde Bacon zu einem ganz wichtigen Neuerer und Wegbereiter der modernen Naturwissenschaften. Bacon meinte, wer über empirisch gesichertes Wissen verfügt, kann die Natur berechenbar und damit beherrschbar machen und so seine Ziele erfolgreich durchsetzen. Bacons wesentliche Einsicht dabei war es, dass die Erkenntnis der wahren Gesetze der Natur jener Schlüssel ist, der die Natur beherrschbar macht und damit auch die eigenen Ziele durchsetzbar. Derjenige ist mächtiger, der über das überlegene Wissen verfügt. Das Wissen über die Wirkung von Heilmitteln etwa oder über Krankheitserreger ermöglicht eine effektive medizinische Behandlung. Das Wissen über physikalische Gesetze ermöglicht den Bau von Brücken, Schiffen, Flugzeugen, aber eben auch von Atombomben. Wissen verliert damit ganz grundlegend seine Unschuld, die es in der aristotelischen Perspektive noch hatte. Aristoteles ging es um eine reine Betrachtung dessen, was ist und wie es ist. Jetzt geht es um die Macht zur Veränderung durch den Menschen. Dieser Siegeszug eines technisch-instrumentellen Wissens war es auch, der Europa seine Sonderstellung in der Neuzeit einbrachte. Aber er brachte auch die bekannten Auswüchse des Kolonialismus und der maßlosen Ausbeutung der Natur. Die europäische Wissenschaft und die darauf begründete Technologie haben unter der Parole Francis Bacons in wenigen Jahrhunderten unseren gesamten Planeten erobert. Nur ganz vereinzelt haben sich alternative Wissenstraditionen bis heute neben der europäischen Wissenschaft behaupten können. Die traditionelle chinesische Medizin ist etwa ein Beispiel dafür. Sie bildet eine der Nischen, in der ungeheuren Erfolgsgeschichte und Dominanz der europäischen Wissenschaften. Allerdings hat dieser von Europa ausgehende Siegeszug einer technisch-instrumentellen Vernunft auch seine Schattenseiten, die besonders im 20. Jahrhundert schließlich unübersehbar wurden. Zerstörerische Eingriffe in die Natur in ungeheurem Ausmaß, rücksichtslose Ausbeutung natürlicher Ressourcen und vor allem auch die Produktion von neuen gefährlichen Waffen, die erstmals die gesamte Menschheit als Ganzes in die Gefahr der Selbstvernichtung brachte. Der deutsch-österreichische Phänomenologe Edmund Husserl, gelebt von 1859 bis 1938, sprach in seinen Wiener Vorträgen im Mai 1935 bereits von der Krisis der europäischen Wissenschaften. Diese Krisis sah Husserl nicht etwa in mangelhafter wissenschaftlicher Methodik oder mangelnden Erfolgen der naturwissenschaftlichen Forschung. Im Gegenteil, Husserl sah die Gefahr gerade in einem unaufhaltsamen Siegeszug der modernen Naturwissenschaften und einer gleichzeitigen Sinnentleerung. Verloren gegangen ist, so Husserl, ihre Lebensbedeutsamkeit, ihre lebenspraktische Relevanz für den Einzelnen. Die Inhalte wissenschaftlicher Forschung, denken wir etwa an die moderne Kernphysik, haben mit unserer Lebenswelt kaum noch eine erkennbare Verbindung. In ihrem Streben nach Objektivität beschreibt die moderne Wissenschaft eine mathematisch berechenbare, aber sinnentleerte und für die meisten auch undurchschaubar komplizierte Welt. Sie führt so gerade nicht mehr, wie es ursprünglich ihre Idee war, zu Übersichtlichkeit, zu einer erhöhten praktischen Lebensorientierung, sondern hinterlässt im Gegenteil das Gefühl der Desorientierung, Verlorenheit, Ratlosigkeit. Husserl forderte 1936 daher eine radikale Rückbesinnung der Wissenschaften auf ihre Wurzeln in der Lebenswelt. Ich möchte hier auch an den bekannten Satz von Immanuel Kant erinnern, wonach die Wissenschaft, Zitat, ihren wahren inneren Wert nur als ein Organ der Weisheit erhält. Kant fügt aber auch warnend hinzu, dass umgekehrt auch die Weisheit ohne die Wissenschaft nicht auskommt. Im Versuch, ohne Wissenschaft quasi auf direktem Weg zur Weisheit zu gelangen, sieht Kant ein gefährliches, fehlgeleitetes, misologisches, das heißt vernunftfeindliches, illusionäres Denken. Ein anderer ausdrücklicher Mahner vor einer entfesselten technischen Vernunft war Günther Anders, 1902 bis 1992. Übrigens ein Schüler des eben erwähnten Edmund Husserl. Insbesondere unter dem Eindruck der ersten Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki verwies Anders ausdrücklich auf eine gefährlich sich öffnende Schere, nämlich zwischen dem, was wir tun können, und dem, was wir verantworten können. Diese Kluft wird aufgrund unserer gesteigerten technischen Möglichkeiten immer größer und damit auch die Gefahr der Selbstzerstörung der Menschheit. Der philosophische Nachlass von Günther Anders befindet sich übrigens in der Österreichischen Nationalbibliothek und wird gegenwärtig in einem Forschungsprojekt aufgearbeitet. Als einen letzten Namen in dieser Reihe der mahnenden Stimmen möchte ich den aus Tschernowitz stammenden Biochemiker Erwin Chargaff erwähnen, gelebt 1905 bis 2002. Er warnte ausdrücklich vor der Überschreitung zweier Tabus, nämlich den Eingriff in den Atomkern und den Eingriff in den Zellkern. Zitat: Zwei verhängnisvolle wissenschaftliche Entdeckungen haben mein Leben gekennzeichnet. Erstens die Spaltung des Atoms, zweitens die Aufklärung der Chemie der Vererbung. In beiden Fällen ging es um Misshandlung des Kerns, des Atomkerns, des Zellkerns. In beiden Fällen habe ich das Gefühl, dass die Wissenschaft eine Grenze überschritten hat, die sie hätte scheuen sollen. Zitat Ende. Dass der Fortschritt technischer Vernunft aber einer Eigendynamik unterliegt, die kaum von warnenden Stimmen dieser Art zu beeindrucken ist, wissen wir. Gerade in der Genetik sehen viele Wissenschaftler heute eines der großen Hoffnungsgebiete. Ich komme damit zur zweiten Perspektive, Wissen als ökonomische Ressource. In der Lissabon-Strategie der EU aus dem Jahre 2000 heißt es explizit, dass die Zukunft Europas in einer wissensbasierten Wirtschaft liege. Europas ökonomische Chance liegt in seinem Vorsprung und seinem innovativen Umgang mit der kostbarsten Ressource, die wir haben, nämlich unserem Wissen. Am Anfang dieser Entwicklung stand ein großer, ebenfalls aus Österreich stammender Denker, der in den USA heute zu den absoluten Stars der neueren Wirtschafts- und Managementtheorie zählt, in seiner ehemaligen Heimat aber immer noch kaum bekannt ist, nämlich Peter Drucker oder Drucker, wenn Sie wollen, 1909 in Wien geboren, 2005 in den USA gestorben. Drucker prägte bereits 1959 in seinem Buch The Landmarks of Tomorrow den Begriff des Wissensarbeiters, des Knowledge Workers. Er bezeichnete in seiner ursprünglichen Bedeutung diejenigen Arbeiter, die nicht für ihre körperliche Arbeit und manuellen Fähigkeiten bezahlt werden, sondern die eine Wertschöpfung primär durch Anwendung ihres Wissens schaffen. Und das ist ein sehr rasch wachsender Anteil der erwerbstätigen Bevölkerung, der heute angeblich bereits über 50% liegt. Ich zitiere Peter Drucker: Weder Boden noch Arbeit, weder Kapital noch Maschinen sorgen für einen Vorsprung in einem Geschäft. Was den erfolgreichen Unterschied ausmacht und was gleichzeitig das entscheidende Differenzierungsmerkmal darstellt, ist die Fähigkeit, Wissen aller Art zu nutzen. Von wissenschaftlichem oder technischem Wissen bis hin zu sozialem, volkswirtschaftlichem und betriebswirtschaftlichem Wissen. Es ist einzig und allein seinem Wissen zu verdanken, wenn ein Unternehmen sich von anderen unterscheidet, wenn es ein Produkt oder eine Dienstleistung erzeugen kann, die auf dem Markt Wert generiert. Zitat Ende. Das formulierte Drucker bereits 1965. Er war damit, wie schon gesagt, einer der bedeutendsten Vordenker der modernen Wissensgesellschaft und auch des Wissensmanagements, einem der neuen Leitbegriffe in der Wirtschaftstheorie. Die wesentlichen Aufgaben des modernen Wissensmanagements sah Drucker darin, durch eine gezielte Steuerung des innerbetrieblichen Wissens die Effizienz des Unternehmens oder der Institution zu erhöhen und so einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Konkurrenten zu erlangen. Der Begriff der lernenden Organisation ist in dem Zusammenhang von entscheidender Bedeutung. Es sind nicht nur, die Fähigkeit des Lernens ist nicht alleine auf Subjekte, auf einzelne Mitarbeiter beschränkt, sondern die Organisation, das Unternehmen als Ganzes ist fähig zu lernen. Die beiden japanischen Wirtschaftstheoretiker Ikujiro Nonaka und Hirotaka Takeuchi entwickelten das sogenannte SECI-Modell, S-E-C-I geschrieben, das in vier aufeinanderfolgenden Schritten darstellt, wie Organisationen lernen können, nämlich durch einen Kreislauf von folgenden Schritten: Sozialisation, Externalisierung, Kombination und Internalisierung von Wissen. Sozialisation meint die direkte Übertragung von impliziten Gebrauchswissen von einer Person auf eine andere, etwa durch Einschulung. Externalisierung meint die Verschriftlichung, die Dokumentation von Wissen. Kombination ist die Vernetzung von bereits implizit vorhandenem Wissen für die Unternehmensziele. Und Internalisierung schließlich meint die Aneignung des in der Organisation verfügbaren expliziten Wissens durch die Mitarbeiter, das heißt das Lernen aus schriftlichen Dokumenten. Grundlegend für dieses Modell einer fortgesetzten Wissensgenerierung im Unternehmen ist die Unterscheidung von explizit vorhandenem, also dokumentierten und sprachlich formulierten Wissen und impliziten Wissen, Englisch tacit knowledge, also stilles Wissen genannt. Gemeint sind Fertigkeiten und Erfahrungen, die sich zwar direkt in der Handlungskompetenz einer Person zeigen, die aber sprachlich nicht ausdrücklich dokumentiert sind und oft gar nicht dokumentierbar sind. Ich denke dabei etwa auch an die Geschicklichkeit eines Chirurgen etwa. Sie machen aber einen ganz enorm wichtigen Teil der Wissensbasis einer Institution aus. Von besonderer Bedeutung ist auch die Erkenntnis, dass das Führen von Wissensarbeiterinnen heute ganz neue Herausforderungen an das Management stellt. Wissensarbeiterinnen sind in Expertennetzwerken vernetzt und agieren in ihrer Arbeit weitgehend eigenverantwortlich. Sie sind zu lebenslangem Lernen bereit, benötigen aber auch Freiräume, in denen Kreativität entstehen kann. Noch einmal ein Zitat von Peter Drucker: Der Wissensarbeiter ist ein Vermögenswert, kein Kostenfaktor. Ich glaube, dass in dieser ökonomischen Entwicklung, die noch längst nicht abgeschlossen ist, ein ungeheures Potenzial liegt, denn sie basiert auf einer Ressource, die keine Begrenzung wie andere natürliche Ressourcen hat, sondern prinzipiell unendlich zur Verfügung steht, nämlich das Wissen. Daher können und sollten wir auch möglichst verschwenderisch mit diesem Gut umgehen. Die heute im Wissensmanagement übliche Rede von intellektuellem Kapital oder Humankapital, Wissensbilanzierung, der kostbaren Ressource Wissen, das alles sind Ausdrücke, die auch einen unangenehmen Beigeschmack haben. Allzu deutlich äußert sich in dieser Auffassung von Wissen als einem ökonomischen Erfolgsfaktor eine Instrumentalisierung, also eine Verkürzung des Begriffs Wissen, der andere Aspekte außer Acht lässt. Es ist aber wohl eine berechtigte Verkürzung, solange man sich der Tatsache bewusst ist, dass hier eine eingeschränkte Perspektive gewählt wird. Das führt mich direkt zu meinem letzten Punkt, nämlich Wissen als Verantwortung. Schon eine recht einfache Überlegung zeigt, dass Wissen ein Gut ist, das nicht ohne weiteres der Logik des Marktes unterliegt bzw. darauf zu reduzieren ist. Zwar lässt sich auch Wissen künstlich verknappen, indem man etwa finanzielle Barrieren beim Zugang zum Wissen errichtet, Lizenzen zu Datenbanken und elektronischen Zeitschriften und so weiter. Im Grunde aber folgt Wissen einer ganz anderen Logik. Wie die österreichische Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach vor ungefähr 100 Jahren bereits festgestellt hat, nämlich mit dem schönen Satz: Wissen ist das einzige Gut, das sich vermehrt, wenn man es teilt. Ob es wirklich das einzige Gut dieser Art ist, darüber lässt sich wohl diskutieren. Vielleicht denken Sie an den Ausspruch von Albert Schweitzer, der ja etwas Ähnliches über das Glück behauptet hat. Es verdoppelt sich, wenn man es teilt. Was bedeutet Wissen also nun in der modernen Wissensgesellschaft in seinem vollen Sinn? Wissen darf sich nicht alleine auf die Auswahl und Optimierung unserer Mittel im Sinne einer technischen oder ökonomischen Vernunft richten, sondern Wissen muss auch unsere obersten Zielsetzungen reflektieren und legitimieren. Das bedeutet, Wissen bezieht sich immer auch auf die Ebene unserer sozialen und individuellen Werte. Direkt anschließend an die Gedanken von Günther Anders möchte ich hier auf einen weiteren bedeutenden Denker verweisen, nämlich auf den deutsch-jüdischen Philosophen Hans Jonas, 1903 bis 1993. Jonas erkannte die Notwendigkeit einer neuen Ethik in einer technologisch aufgerüsteten, globalisierten Welt. Sein wegweisendes Werk Prinzip Verantwortung erschien 1979. Die technischen Möglichkeiten des Menschen, in die Natur einzugreifen, haben sich ins Unüberschaubare gesteigert, so Jonas, und erfordern daher auch eine neue Ethik. Im Kontrast aber zu dem explodierenden technischen Macht des Menschen kontrastierte Jonas ein ethisches Vakuum, mit diesen neuen Herausforderungen umzugehen. Er versuchte, ein neues ethisches Grundprinzip aufzustellen, das unseren Handlungsentscheidungen zugrunde zu legen wäre. Sein bekannter, in Anlehnung an Immanuel Kant formulierter ökologischer Imperativ lautet: Handle so, dass die Wirkungen deines Handelns verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf diesem Planeten. Die grundlegende, nicht mehr weiter begründbare und, wie Jonas auch meint, selbstverbindliche Basis der Ethik ist das Fortbestehen des Menschen auf diesem Planeten, zu wollen. Nur wenn und solange es Menschen gibt, gibt es eine Verantwortung in dieser Welt. Wenn wir dieses Fortbestehen der Menschheit also wollen müssen, weil es alternativlos ist, so müssen wir auch entsprechend lernen zu handeln. Der Mensch hebt sich von allen anderen Lebewesen nicht aufgrund seiner überlegenen Intelligenz oder seines besonderen technischen Könnens ab. Die Auszeichnung des Menschen, meint Jonas, besteht einzig und allein darin, dass er als einziges Wesen Verantwortung für sein Tun übernehmen kann und muss. Nur der Mensch kann moralisch verantwortlich handeln. Und seine moralische Verantwortung reicht genau so weit, wie die Folgen und Auswirkungen seines Handelns reichen. Er ist demnach auch für ungewollte Folgen und Auswirkungen seines Handelns auch in ferner Zukunft verantwortlich. Jonas spricht von den Fernwirkungen unseres Handelns und weist zu Recht darauf hin, dass damit auch das Wissen um diese Zusammenhänge und Folgen unseres Handelns eine eminent ethische Dimension bekommt. Lassen Sie mich einige Beispiele anführen zur Verdeutlichung. Wir verfügen heute über gesichertes Wissen, dass Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum, falsche Ernährung ein erhebliches Gesundheitsrisiko darstellen. Und wir müssen dieses Wissen auch in geeigneter Form unserer jüngeren Generation weitergeben. Wir sollten auch wissen, warum unsere Gletscher weltweit in erschreckendem Ausmaß schmelzen, der Meeresspiegel steigt, um die richtigen Schlüsse für unser Handeln daraus ziehen zu können. Wir sollten uns auch bewusst sein, dass wir mit dem selbstverständlich gewordenen Auto unsere letzten Reserven an fossilen Energien für unsere Bequemlichkeit irreversibel verschwenden und damit auch gleichzeitig dramatische Veränderungen des Weltklimas riskieren. Und wir sollten auch möglichst genau wissen, unter welchen Umständen etwa Nahrungsmittel produziert werden, die wir dann appetitlich verpackt in unseren Supermärkten kaufen. Schokolade etwa, die in einem großen Anteil in Kinderarbeit erzeugt wird, oder Fleisch, das zu überwiegenden Teilen heute aus Tierfabriken stammt, Orte von unvorstellbaren, routinemäßigen Leiden von Tieren. Im Gegensatz zu einer kleinbetrieblichen regionalen Tierhaltung, die inzwischen die Ausnahme geworden ist. Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Wir leben heute in einer enorm unübersichtlich gewordenen, vernetzten Welt. Oft sehen wir als Konsumenten nur ein letztes Glied einer langen, verschlungenen Wirkungskette. Der Rest wird sehr bewusst oft vor uns verborgen. Wir alle tragen aber eine direkte Mitverantwortung für die Konsequenzen, die sich aus unserem Handeln auch als einfache Konsumenten ergeben. Und wir können und wir dürfen uns nicht aus dieser Verantwortung stehlen. Sobald wir um die realen Zusammenhänge wissen, in denen etwa Konsumprodukte erzeugt werden, tragen wir auch die Verantwortung für ihre Produktion, wenn wir sie kaufen. Das Wissen und auch die ständige Erweiterung wird damit zu einer moralischen Pflicht, wie Hans Jonas erkannte. Wir dürfen nicht die Augen verschließen, sondern müssen unser bestmögliches Wissen über die Zusammenhänge unseren Entscheidungen zugrunde legen. Sie sehen, dass damit die Rede vom Wissen als einer kostbaren Ressource noch einen ganz anderen, weiteren Sinn erhält, als zuvor im Rahmen des Wissensmanagements erwähnt. Wissen ist nicht nur deshalb kostbar, weil es uns ermöglicht, effizienter als unsere Konkurrenz zu produzieren, sondern weil es uns jene Zusammenhänge und Ursachenketten durchschauen lässt, die wir kennen müssen, um verantwortlich zu handeln in einer unübersichtlich gewordenen global vernetzten Welt. Lassen Sie mich ein kurzes Schlussresümee ziehen. Ich habe versucht zu zeigen, dass Wissen seit der Neuzeit zum entscheidenden Faktor geworden ist, um die Natur zu beherrschen und die Welt nach unseren Zwecken technisch umzugestalten. In den letzten Jahrzehnten wird Wissen zunehmend auch als jener entscheidende Faktor gesehen, der notwendig ist, um wirtschaftlich erfolgreich zu operieren, sich gegen Konkurrenz durchzusetzen. Letztlich aber bezieht sich Wissen notwendigerweise auch auf die Ebene der Werte. Gleichgültig wie mächtig und wie wohlhabend wir geworden sind, immer müssen wir unser Handeln und seine Auswirkungen auch auf jene obersten Werte beziehen, denen wir als Menschen verpflichtet sind. Und das heißt, Verantwortung zu übernehmen für das, was wir tun. Ich danke Ihnen.